Ihr hört, warum muss ich mir diese Sachen anschauen? Oder immer noch in Quarantäne? Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, heißt das Ding, glaube ich. Covid-19 soll ja auch das Gehirn anfallen, man weiß es nicht so genau. Mit dabei die Kronen der Schöpfung. Hallo Erik.
Hallihallo.
Und der Alex.
Hallo, hallo.
Man mag es kaum glauben, gehe ich nicht kurz drauf ein. Also wie gesagt, Anne-Marie beim nächsten Mal vielleicht. Wir haben drei Serien rausgesucht. Einmal.
Warte mal, wie geht's euch denn so? Jetzt müssen wir da erstmal hier,
bevor wir uns. Also uns, also ich bin jetzt quasi, ich habe jetzt quasi soziale Überexposure. Also mir ist zu viele soziale Kontakte plötzlich, wenn die ganze Familie permanent zu Hause ist. Das ist mir alles zu viel an Leuten, die so um mich rumspringen tagtäglich.
Ja gut, auf dem Dorf, da hat man normalerweise nicht so wahnsinnig viel Kontakt.
Das ist ja das, das erlebt man ja. Aber
nee, ansonsten, Bütchen, ne, wenn man den Korn sich kauft.
Ja. Nee, Pfeffi.
Am Kiosk.
Am Bütchen.
Am Kiosk die OTZ sagen. Holen.
Boah, ich heiße doch Späti. Und wie heißt es bei euch, Erik?
Kiosk? Also hier kann ich dir gar nicht so genau Späti. Sagen. Es gibt hier einen coolen Kiosk. Der hier in der Innenstadt ist. Der heißt Palast der Republik. Kein Witz.
Wir haben hier nur feiner den Suppenpalast, aber der ist zu, glaube ich. Da gibt es keine Suppen mehr.
Und wie läuft es so in Düsseldorf?
Bei uns heißt Bütchen, die sind auch offen.
Wie macht ihr das da jetzt eigentlich in Düsseldorf? Durch den Mundschutz, durch die Leinen ziehen, geht das? Oder
nee, das sind zwei kleine Löchlein mit dem Tacker. Einfach den Tacker nehmen, die haben nämlich eine gute Größe und da kannst du einfach dann durchziehen. Oder was? Rektal ist auch eine Option.
Ja, ihr kriegt ja die Insider-Geschichten.
Da kann man auch gleich mal Temperatur messen, soll man heutzutage öfters machen, um es sicherzustellen. Ne?
Aber bei uns waren es heute 4 Grad.
Man soll ja, das Erste, woran man es merkt, ist ja der fehlende Geschmacks- und Geruchssinn, ne, sozusagen.
Den haben wir doch schon vor Jahren verloren.
Geschmackssinn haben wir sowieso keinen mehr, wenn wir diesen Mist hier machen, aber
genau, Geschmack haben wir Serien, sowieso. Bei den Serien, die wir manchmal hier aufgebürdet bekommen.
Obwohl, jetzt haben wir Männer ausgesucht, das sind sie einfach doch gut. Bis auf einen, aber.
Ich sehe schon wieder. Diesmal war es ja basisdemokratisch. Jeder hatte eine Serie in den Ring.
Das war die Überleitung für dich, Daniel.
Nee, so, ganz kurz noch. Wie geht's dir, Erik?
Ja, mir du bist ja wieder gut. Im Büro die Woche. Ja, es ist tatsächlich, soll ich sagen, im Büro habe ich weniger Kontakt mit Menschen als zu Hause tatsächlich.
Sag ich doch.
Das ist menschenleer, das Büro. Ist natürlich der Nachteil. Die Kantine gibt es halt auch nicht. Oder die Kantinen. Wir haben ja mehrere zur Auswahl immer. Ich bin gestern mal zur Tankstelle gelaufen. Also wir haben da direkt eine Tanke vorne. Da war eine Riesenschlange und wir mussten alle 2 Meter Abstand halten, was dazu geführt hat, dass die Schlange bis fast auf die Bundesstraße rausging. Als ich dann dran war, habe ich mir dann so ein lausiges Brötchen da irgendwie geholt und saß dann so ganz traurig und verloren im Büro und hab das Tankstellenbrötchen gegessen.
Für 4,50 € das trockene Tankstellenbrötchen.
Ja,
hättest du was mitgenommen, einfach in der Tupperdose. Frühstück,
ja, habe ich ja auch. Ne? Habe ich auch, ja.
Naja,
gut, ja, also diese Woche und nächste Woche arbeitet dann die Katja wieder, da muss ich wieder zu Hause bleiben und so wird sich das dann wohl einspielen.
Müsstet ihr Urlaub nehmen oder wie funktioniert das eigentlich?
Wie Urlaub nehmen?
Naja, wie?
Homeoffice.
Achso, das ist dann direkt Homeoffice.
Hier quasi neben meinem Aufnahmeschreibtisch habe ich quasi nochmal einen Schreibtisch. Da ist ein komplettes Setup und da klinke ich meinen Rechner ein und ich habe da teilweise sogar schnelleres Internet wie im Büro.
Ja, na du, sowieso im Keller.
Ja, nee, das ist mein Glück, dass ich nicht systemrelevant bin so sehr.
Na gut.
Ja, nee, anyway. Können wir ja anfangen.
Genau, wir haben 3 Serien rausgesucht. Wie gesagt, basisdemokratisch, jeder hatte einen in den Ring geworfen. Werden wir, sage ich jetzt schon mal, für die nächste Aufnahme auch so machen.
Welche habe ich denn da reingeworfen?
Du hast The Break. Ja, siehst du.
Und wie immer kam aus dem Osten, naja.
Ah, nur heilen Sie mal auf, ja. Also so schlimm ist es nicht.
Rotz, ich sag mal, Rotz ist eine gute Bezeichnung.
Also, auf Sky, oder bei Sky kann man 000 schauen. Mehr sage ich nicht. Gutes Ding. Feel Good, noch viel besser, also einfach um sich gut zu fühlen, bei Netflix. Und The Break bei Netflix. auch verfügbar. Bevor wir in die Serie ansteigen, die erste, 000, eine Frage. Wer von euch hat denn auf Netflix schon Tiger King gesehen? Nur mal.
Ich. Nein, noch nicht.
Wird es, also hast du es zu Ende geguckt, Erik? Eine Frage?
Nee, noch nicht.
Oh, ich habe es zu Ende geguckt.
Ich kann da auch, ich kann das auch nicht bingen, weil das ist einfach schwer erträglich.
Ja, das ist der richtige Ausdruck.
Das geht mir so fast wie ein bisschen wie bei Breaking Bad. Das ist so eine ganz seltsame Stimmung. Da kann ich nicht zu viel davon ertragen. Weil, also für dich jetzt, Alex, also du musst die Serie gucken. Da gibt's überhaupt keine Frage. Ja, ja. Du musst die gucken, egal wie scheiße der Titel auf Deutsch ist, irgendwie Tiger und ihre Herrchen oder so. Ja, ja. Oder wie das Poster aussieht, egal, du musst die gucken. Es geht um Privatzoos im weitesten Sinne in Amerika, denen erlaubt ist, Tiger zu halten. Aber was dazu kommt, die porträtieren ja die Leute, die einfach so dermaßen neben der Spur laufen und eine Waffe haben.
Und also Amis.
Wenn du am Anfang noch denkst, okay, ich verstehe jetzt, also das ist der Gute und das ist die Böse oder der ist der Böse und die ist die Gute und keine Ahnung, das kannst du alles vergessen. Also da kommen im Laufe der, das ist ja eine Dokumentation, das ist ja jetzt keine skriptete Serie oder so. Der hat die ja damals begleitet, den Tiger King, hat für den so eine Web-Episodenserie gedreht und ist dann quasi immer weiter vorgestoßen und hat dann auch angefangen, andere Sachen für ihn zu drehen. Und da sind ihm halt so Sachen aufgefallen und hat dann einfach weiter gedreht und Kamera laufen lassen. Das sind wirklich absurde Sachen. Da werden Leute gebissen, Arm abgebissen und irgendwie so, kaum sind sie im Krankenhaus, der Arm abgenommen, gehen sie schon wieder arbeiten, damit da kein böser Ruf entsteht. Wirklich, es ist so absurd. Oder Daniel?
Und die Highlights, also ohne zu spoilern, ist, irgendwann macht er noch, sagen wir mal, so ein Pizza... Also man kann da essen gehen.
Ach, Pizza doch. Ja,
und da wird so zwischen den Zeilen angedeutet, was denn so der Belag ist. Also es ist nicht Tigerfleisch, das mal weg, aber es ist, um Kosten zu sparen, schon phänomenal. Und also, bist du schon beim Wahlkampf eigentlich?
Ja, da bin ich.
Denkst du dir auch so,
das ist ja auch
Fresse.
Das Absurde ist ja, Alex, da kommen neue Figuren dazu, wo du denkst, okay, was ist das jetzt hier für eine Person? Und warum höre ich mich jetzt eigentlich doppelt?
Weiß ich nicht, aber ich höre dich auch doppelt.
Ich höre dich doppelt.
Okay. Kommen neue Personen dazu und dann plötzlich denkst du, okay, wer ist das jetzt? Und plötzlich ist der Fokus völlig nur noch auf der neuen Person und es dreht sich um die neue Person und die ist ja völlig absurd. Und
das Einzige, was ich nicht verstanden habe, sag mal, der Ehemann von
total
der einen,
sick.
Ist das der dann auch nicht mehr da sein soll, oder war das noch ein anderer? Das habe ich irgendwo am Anfang.
Nee, das ist ein anderer. Den hat sie dann. Den hat sie ja gar nicht. Genau. Das ist nämlich von der einen, die Tiger hat, ist der Ehemann verschwunden.
Millionär, ne? Millionär, muss man sagen.
Millionär, ja. Sie hat ihn geheiratet, ein ganz junges Mädel. Er hat für sie seine Frau sitzen lassen. Und plötzlich war er verschwunden. Wo kann er denn nur sein? Bei der Frau, die Raubtiere hat, ne?
Aber es soll noch jetzt eine Bonus-Episode kommen mit dem einen aus Vegas. Mehr sage ich nicht. Bin mal gespannt.
Es soll sogar ein Film kommen, habe ich gehört.
Oh, bitte nicht. Also ganz ehrlich, ich kann eigentlich die Doku, ich meine, das ist so wie Unfall, ne? Man kann nicht wegschauen, aber es ist halt trotzdem scheiße alles.
Und es ist so absurd.
Ist, ja,
wenn du denkst, das sind alles echte Personen. Das ist ja nicht erfunden. Ja? Das gibt es ja wirklich, so kranker Scheiß da, die Leute.
Naja, ich freue mich. Ja, mache ich.
Da ist Making a Murderer, das sind alles Musterknaben und vorbildlich erzogene und alles super. Das der White Trash in Amerika und der frauenhassende Anteil und es ist einfach, also es ist echt ganz, ganz eine Milieustudie. Fassen wir es kurz zusammen, es ist eine Milieustudie mit sehr seltsamen Themenkreisen. Kommen wir doch zuerst.
White Trash, Rednecks, aber wenn du überlegst, was die für Geld, also die haben dann gesagt, was diese riesen Tigerfarm kostet, allein an Futter irgendwie 60.000 bis 80.000 Dollar im Monat. Und du fragst, wo nehmen die das her? Wo kriegen die das Geld her?
Naja, irgendwo haben das hergekriegt, ne? Ja. Puppy Farming. Kommen wir zur ersten Serie. Die läuft bei Sky. Und da hatte ich auch vor einiger Zeit schon was gehört, da hatte ein gewisser Stephen King nämlich gerade eben diese Serie gelobt, was nach Eriks Plan ja meistens dann Mist ist. Aber in dem Fall, muss ich sagen, war ich angenehm überrascht, die jetzt in Deutschland läuft. Ich hatte was ganz anderes erwartet und war angenehm überrascht. Und Alex fasst die einfach mal kurz zusammen, also sofern das geht, weil es ist schon schon in der ersten Folge nicht ganz einfach, da unbedingt das kurz zu...
Ne? Nee, es ist sehr komplex. Also Zerro habe ich angeschleppt. Warum? Weil ich, ich will mal sagen, es basiert auf italienischen Mafiosi-Geschichten. Und die vorhergehende Serie in dem Thema war Gomorra, welche ich auch schon sehr gemocht habe. Da ging es ja auch um mafiöse Strukturen in Neapel und alles oder beide Serien sind von diesem italienischen Star, nicht Star-Autor, aber von diesem italienischen Autor Roberto Saviano oder basierend auf seinen Büchern erstellt. Und diese Bücher sind wohl wirklich Topseller in Italien, weil die einfach die Hintergründe der Mafia sehr deutlich widerspiegeln. Er selber ist aber auch ein Typ auf der Abschlussliste.
Ja, ich wollte gerade fragen, war das der Autor, der quasi auch im Untergrund lebt, weil er eigentlich, wenn die Mafia ihn kriegt, er nicht mehr lebt?
Okay. Richtig, das ist der. Und wie auch immer er die Informationen rankriegt, da gibt es bestimmt einige Berichte, die man da mal lesen kann. Aber auf jeden Fall ist er, sag ich mal, der Enthüllungsjournalist, was die Mafia angeht. Und Gomorra hat ja auch schon gezeigt, was das eigentlich für eine kranke Organisation ist. Und die neue Serie 000 geht wiederum um Mafia. Wie kam ich da drauf? Ich habe einfach den Trailer gesehen auf Sky, der sehr gut gemacht ist, der Trailer allein. Wer auf dieses Genre Lust hat und das interessant findet, der ist hier sehr, sehr gut aufgehoben. Du hast es schon gesagt, sehr, sehr komplex die Story. Im Prinzip haben wir hier viele verschiedene Stränge, was das Ganze halt so komplex macht. Im Grunde kann man eigentlich sagen, ist der rote Faden eine Drogenlieferung aus Mexiko nach Italien, eine Kokainlieferung. Und man erfährt relativ im Detail, wer da alles dran beteiligt ist, wer da alles benötigt wird und wie das eigentlich vonstatten geht, wie die Italiener an die Drogen kommen. Ne? So, und da lernen wir also in Mexiko zum einen die Hersteller der Drogen, des Kokains kennen. Das kennen wir ja auch schon aus Narcos, aus anderen Drogenserien, wie da im großen Stil Kokain hergestellt wird, verpackt wird und einfach diese ganzen mafiösen Züge sind dort eigentlich genauso dargestellt wie bei Narcos, sag ich mal. Dann der zweite Handlungsstrang ist, sind Amerikaner, eine US-Firma, die Verschiffung, den Transport der Drogen organisiert. Das ist eine Firma, die eine Reederei oder Container, die Container über die ganze Welt verschifft und dort halt auch Drogen verschifft. Und zum dritten dann halt das Drogenkartell in den USA. In Italien, die Mafia, sage ich mal, die italienische Mafia, die Drogen halt dann bestellt haben auf gut Deutsch, ne, oder diese Lieferung erwarten, und in diesem italienischen Drogen- oder Mafia-Konsortium geht es dann halt nochmal um Machtkampf. Da ist halt der große Drogenboss, der Drogenbaron, der im Untergrund versteckt lebt, weil er gejagt wird von der Regierung, der sich halt kaum raustraut, der wird dann auch noch, oder da ist die Story, dass der Sohn halt die Macht übernehmen will und mit dieser Drogenlieferung halt dann seinen großen Durchbruch erzielen will. Ne? Und diese drei, sage ich mal, Stränge führt diese Serie auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise immer wieder zusammen oder führt sie zusammen, und man sieht dann nochmal in verschiedenen Rückblicken und aus verschiedenen Perspektiven die jeweilige Handlung. Ne? Also einmal aus Sicht von den Mexikanern, einmal aus Sicht der Italiener, einmal aus Sicht der Amerikaner, die das Zeug verschiffen. Das ist alles sehr, sehr zum einen verwirrend in den ersten Folgen, aber es führt alles zu einer Story dann hin. Ne? Und das ist das, was diese sehr, sehr Serie sehr gut ausmacht. Ne? Auch die zeigen halt auch sehr, sehr gut, diese Charaktere, also die verschiedenen Charaktere, den mexikanischen Part, wo so eine Spezialpolizeieinheit halt diesen Drogensumpf oder diese Gruppe auffliegen lassen will und einer natürlich in dieser Einheit natürlich der Überläufer ist oder der bezahlt wurde, der das so ein bisschen alles auffliegen lässt und sich schmieren lässt. Den haben wir halt, wo wir aber auch dann die Leute verstehen können, warum sie es machen und mitfühlen können. Dann haben wir halt diese Transportfirma in den USA, die halt dann nach Mexiko müssen, um da irgendwas zu klären und dort angegriffen werden. Und dann, wo dann auch einer stirbt und dann die Kinder von dem Transportunternehmer das übernehmen müssen und so weiter. Und dann halt in Italien halt den jungen Aufstrebenden, sag ich mal, Mafiosi, der halt das komplette Business da irgendwie umwerfen will. Und das macht es halt super komplex, super interessant und macht es auch sehr realistisch, inwieweit man das auch sagen kann. Ich weiß es nicht, wir kennen das alles nicht, aber es scheint sehr, sehr realistisch zu sein und es ist sehr plausibel, was da dargestellt wird und sehr, wie sagt man denn, sehr stimmungsvoll. Ne? Also die ganzen Bilder, wie sie so gezeigt werden, ist alles sehr, sehr stimmungsvoll und sehr gut dargestellt, sehr gut gespielt. Von daher von mir eine ganz klare Empfehlung, das anzugucken, wer auf so ein Genre steht. Es wird viel geschossen, es gibt viele, viele Tote, das muss man sich auch oder muss man auch dann bewusst sein. Aber eine sehr komplexe Story und sehr, sehr interessant anzusehen. Also wieder so ein, für mich wieder so ein Highlight an einer Mafiosi-Serie, die man hier sehr, sehr gut gucken kann. So.
Ich kann dir mal kurz meinen Senf, du hast das schon relativ ausführlich mitgegeben. Also ich glaube, die Serie lebt davon. Hast du es komplett zu Ende geguckt, kurz vorher nochmal?
Nee, noch nicht. Es läuft ja gerade aktuell auf Sky Atlantic, morgen immer, also immer donnerstags auf eine Doppelfolge. Ich glaube, morgen kommt Folge 5 und Folge 6, glaube ich. Ja,
also es sind, noch nicht sind ja geguckt, 8 nee. Episoden insgesamt.
8 Episoden, ja.
Es ist halt insofern wahnsinnig komplex, aber gleichzeitig auch gut gemacht. Man könnte theoretisch jeder Einzelne, also die erste Pilotfolge ging, glaube ich, ungefähr eine Stunde und man hätte die auch in drei kleine Häppchen teilen können, eben so quasi über diese Kontinente verteilt und man überlegt sich am Anfang, mir ging es zumindest so, am Anfang hast du halt diese typische, in Anführungszeichen, wie man sie für sich bildet, die übliche Mafia, ne, die da der alte Pate quasi rauskommt aus seinem Bunker und sagt, hier, ich habe jetzt einen ganz großen Deal und damit alles das italienische Drogenkartell oder die italienischen Drogenbosse da zusammenhält und das mache ich für euch alles, damit ihr Geld verdienen können weiter. Und dann, wie du schon sagst, dann hast du seinen Sohn, Enkelsohn, naja, also nahen Angehörigen, der quasi alles übernehmen will irgendwie. Du denkst, ja, so typisch italienisch, bla 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 bla. Und dann hast du aber diesen Sprung über den großen Teich nach Mexiko, dann siehst du, daher kommen die Drogen und dann, wie sie verschifft werden. Und du hast schon wieder, wie du es gesagt hast, ne, dann soll denen eigentlich das Handwerk gelegt werden irgendwie und das geht auch so ein bisschen in die Hose. Und dann hast du die Amis da, die da auch noch ihre Hand mit drin haben, die sich aber eher so als Saubermänner sehen, die gar nicht sagen, jetzt hier, keine Ahnung, am Kokain oder an den Drogen gehen, sterben Millionen von Menschen, Millionen war nicht, aber ja, keine Ahnung, also eine große Anzahl von Menschen so täglich und weltweit und tralala, sondern die sagen sich, nee, wir sind die, die die Wirtschaft am Laufen hält, also mit unserem Koks quasi, da wird, da kommen die ganzen, ja, die Hochintelligenzler und Firmenbosse, die kommen da erstmal richtig auf die richtigen Gedanken. Und das spinnen die alles so zusammen und der Pilot war, glaube ich, auch so, dass eine Szene am Anfang zu sehen ist und der Erzähler, ein Brite, wie hieß er denn, keine Ahnung, der das so rückwirkend erzählt und am Ende wird das dann aufgelöst und das ist so, also so genial komponiert. Das ist wirklich, also es ist eine Freude, also Freude rein filmisch, das sich anzuschauen und du hast schon recht, manche Sachen sind vielleicht übertrieben, verschiedene Verfolgungsjagden und so viel Ballereien, das hat dann so ein bisschen mehr actionlastig, aber vielleicht lockert auch gerade diese Art des Erzählens eben diese doch vielleicht unter Umständen dann zu langatmige Drogenwahngeschichte dann wieder auf. Und das, ich fand's, also mich hat das gefesselt. Also ich war diese Stunde da, lebte förmlich am Bildschirm. Du hast, wie gesagt, diese ganzen verschiedenen Facetten des Drogenhandels. Ich fand's, es hat Spaß gemacht. Wirklich genial gelöst. Erik, filmisch auch so begeistert davon oder mit Abstrichen?
Mir hat's, ich war ja von Gomorra, von der Serie, nicht ganz so angetan wie ihr. Deswegen war ich da ein bisschen vorsichtig jetzt, weil ich da ja gehört habe, wer dahinter steckt. Aber mich hat das relativ schnell reingesaugt, weil es zum einen wesentlich besser gefilmt war und gedreht war. und auch bessere Darsteller waren als bei Gomorra jetzt. Und auch dieser Brückenschlag jetzt quasi über diese ganze Wertschöpfungskette der Drogen bis rüber zu den Herstellern und so, wer da alles mit drin hängt, das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend und auch gut dargestellt und was da alles so passiert und wer da alles noch mit so sein Hand aufhält und so. Ich meine, ich war ja auch schon ein paar Mal in Miami und so, und es heißt ja, dass irgendwie der ganze Reichtum von Miami fußt eigentlich nur auf irgendwelchen Drogengeschäften. Und deswegen gab es ja auch die Serie Miami Vice, weil da eben so viel passiert ist über Mexiko, die ganzen Drogen eingeschleust damals über den Golf von Mexiko. War ja das Einfallstor nach Amerika für die Drogen und so. Ja, fand ich echt gut. Und Gabriel Byrne auch. Und ja, ich habe jetzt irgendwie so gerade mal so, ich glaube, 1,5 Folgen oder so geguckt. Ich gucke es jetzt nicht auf Sky Atlantic, sondern hier über das Sky Go. Musste ich mir erstmal noch den Jugendschutz-Pin einrichten, den habe ich noch nicht gemacht, und damit es dann lief. Ja, das geht aber ganz gut.
Aber native über Sky Go geht das, glaube ich, auch nicht. Du brauchst schon dieses Serienpackage Atlantic, tralala, irgend sowas.
Ja gut, ne? Das habe ich ja. Also habe ich ja im Fernsehen, aber ich habe ja kein Receiver von Sky. Deswegen habe ich da nicht diese Mediathek von Sky habe ich nicht.
Okay.
Ich habe keinen Sky Q-Receiver hier und deswegen... Ich habe ja, weil ich ja mehrere Satelliten habe, das geht mit dem Sky-Receiver nicht, da musste ich einen anderen nehmen und so. Ja, und genau, da muss ich halt hier am Computer. Da gibt es leider auch keine Apps für die Sky Go mehr. Also nicht für den Fire TV-Stick gibt es leider keine App, und schade. Aber kann ich es halt hier am Computer gucken. Ich gucke es auf jeden Fall noch weiter.
Ist ja direkt von den Italienern produziert, glaube ich auch. Ne? Das ist eine original italienische, warte mal, ich gucke nochmal, oder war das eine Co-Produktion? Nee, Sky Uno. Von Sky Uno produziert Italien, zumindest lief da die erste Ausstrahlung, warte mal, Produktionsländer, also hier Italien, Mexiko, Vereinigte Staaten, Senegal und Marokko. Ne? Das ist ja nachher eine ganze. Naja, es ist ja noch die Drogen, muss man so ausdrücken, die müssen ja auch irgendwann dann doch nach Italien erreichen, und dann machen die quasi so eine kleine Weltreise, ne, Odyssee, ne? Allein in den, was waren es, Chilis da kommen sie nicht so direkt an über das Schiff. Aber wie gesagt, großartiges Ding. Haben
die irgendwelche Dosen mit Oliven oder sowas?
Nee,
oder was war das? Ach nee, das waren ja Chilis.
Irgendwelche Chilis, ja. Also, wie gesagt, tolles Ding. Ich sehe gerade, ich gucke gerade hier, Prime Video hat seine Hände da auch mit drin. Das könnte dafür sprechen, dass das dann vielleicht auch irgendwann für die Sky Atlantic nicht haben, bei Prime Video landet. Aber wann und wie, weiß ich nicht. Und insofern erstmal bei Sky zur Not eine Probe. Weiß gar nicht, ob die in so ein Corona-Probe, macht Sky auch irgendwas Corona? Du hast doch was geschickt mal, ne? Das ist irgendwie jetzt mehr.
Ja, die haben gerade so ein paar Aktionen, dass du quasi für eine relativ geringe Gebühr so ein Monatsticket holen kannst und so. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Einfach mal.
Zur Not mal googeln, schmeißt dann Freunde.
Je nachdem, wann ihr das jetzt anwerft hier, den Podcast, guckt einfach mal.
Also Zero, Zero, Zero. Wirklich wärmstens empfohlen von allen im Team. Also da lässt sich nicht drüber streiten. Gut, dann kommen wir, kleiner Einschub, das hatten wir im Vorfeld schon besprochen. Es gibt jetzt relativ kleine Miniserien, das öffentlich-rechtliche, ZDF Neo und das eine ist RBB, läuft aber in der ARD Mediathek jetzt angelaufen sind. Die erste Serie, die habe ich nur kurz zur Hälfte, glaube ich, geschaut. Die heißt Drinnen, läuft bei ZDF Neo. Erik kann dann gleich nochmal sagen, von wem und was und wieso. Wer da alles mitspielt, wenn er möchte. Die haben uns auch angeschrieben. So viel vorweg, ob wir mit den Machern ein Interview führen wollen. Überlegen wir, machen wir vielleicht. Wer Fragen hat an den Regisseur, an die Darsteller oder die Darstellerin, sind ja gar nicht so viele Darsteller, der soll einfach an drinnen@fortsetzungfolgt.net eine Frage schicken, und wir werden die versuchen, dann mit einzuarbeiten. Drinnen, ganz kurz, spielt drinnen. In der Quarantäne, also ganz aktuell in Zeiten von Corona, macht eine junge Dame Homeoffice, hat dabei aber noch einen ganzen emotionalen und partnerschaftlichen Ballast am Hals, übernimmt quasi in der Werbeabteilung plötzlich die Führungsrolle, weil die Chefin vermeintlich oder Corona hat, wie auch immer, ihr Mann, der ist mit den Kindern zwei Tage, der ist Musiker, glaube ich, mit den zwei Tagen irgendwie außer Haus, und nach zwei Tagen ist ihm das alles schon zu viel, und er sagt, wie lange soll das noch gehen, und sie meint dann, mindestens eine Woche musst du noch wegbleiben, weil ich möglicherweise eben mich angesteckt habe, und man hat halt quasi mehr oder weniger so die ganze Zeit, sieht man sie aus der Position Webkamera beziehungsweise aus ihrem Notebook oder so von oben so ein bisschen, und hat so ein paar andere zugeschaltete Schauspieler. Cool gemacht, gehen auch wirklich extrem kurz, also man hat die wahrscheinlich an einem Abend durchgeschaut, sagen wir 8 bis 12 Minuten. Also es sind Mini-Episoden. Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt sind. Lass es mal 10, 12 gewesen sein.
Ach nee.
Nächsten müssten mehr sein eigentlich.
15 steht hier.
15, okay.
Ostermontag ist die Folge 7 von 15, sehe ich gerade.
Genau. Und aber es, ja, ich dachte, ja gut, es war nie, als ich geguckt habe, waren noch nicht alle online, das stimmt. Aber ZDF Neo über die ZDF Mediathek.
Selbst bei der ersten steht da 1 von 15. Also selbst wenn noch
nicht alle online waren. Ja, ich wusste ja, dass es mehr sind, aber ich wusste nicht mehr, wie viel das sind. Also,
ja.
Kleiner Tipp am Rande, guck mal rein.
Fast ein bisschen wie Add a Friend, kannst du dich erinnern? Da war doch auch so, dass der in seinem Krankenzimmer lag und immer nur geskypt hat, weißt du noch?
Ja, das stimmt. Aber die,
ich fand fast die, so ähnlich, aber sie halt hier im Homeoffice ist ja top aktuell eigentlich, ne?
Ja,
so,
ja. Corona-mäßig. Und vor allen Dingen sind Anspielungen dabei, wo du merkst, dass da ist die Produktions-, die Vorlaufzeit nicht besonders groß gewesen.
Okay. Dann ja, gut, eine, sowas kannst du ja schnell produzieren.
Genau, dann eine zweite, ganz kurz, die habe ich heute früh, wurde mir wieder unterstellt hier, dass ich das nicht posten darf, nicht erzählen darf.
Hast du im ZDF-Frühstücksmagazin gehört?
Nein, ich habe keinen Fernseher, noch einmal. Also da läuft auch kein ZDF-Frühstücksmagazin, da läuft Deutschlandradio Kultur. Und da hatten sie ganz kurz über eine neue Serie, die heute Aufnahme ist, der 15.04. in der ARD-Mediathek zur Verfügung gestellt wird. Komplett die erste Staffel, die heißt Warten auf den Bus, wurde vom RBB produziert und ist dann wohl auch in einem, stellenweise hatten sie darüber unterhalten, in einem brandenburgischen Dialekt, schwer zu verstehen. Die Frage Untertitel ja, nein, wurde in diesem kleinen Beitrag erörtert. Und da geht es darum, dass ich eben zwei ältere Leute, nicht ältere Leute, wie alt die waren, also zwei Männer immer treffen an der Bushaltestelle, auf der sie früher zur Arbeit gefahren sind. Und da es keine Kneipe gibt, ist das so der Dreh- und Angelpunkt. Und dann gibt es wohl auch noch eine Liebesbeziehung, die Busfahrerin oder irgend sowas, die da immer mit auftaucht irgendwie. Ohne es gesehen zu haben, es klang interessant, das Konzept. Der Macher, der dahinter war, der da interviewt worden ist, klang unheimlich sympathisch, lebt auch in Brandenburg. Deswegen, ohne es gesehen zu haben, schaut mal rein, ARD Mediathek, Warten auf den Bus. Nächstes Mal erzähle ich euch mehr dazu, weil ich kann es erst heute Abend schauen. Dann kommen wir zur nächsten Serie, die wiederum bei Netflix einmal komplett verfügbar ist. Sind dort auch nur, ich glaube es waren 8 Episoden, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Oder sind es nur 6? Erik, wie viele Folgen sind es? Kannst du mal gucken, ganz kurz bitte.
Von Feel Good.
Ja, Feel Good. War nicht viele, weil es ist eine britische Serie. Britische Serien haben in der Regel nicht viele Folgen. Geht auch nicht lange, 20, 25 Minuten. Feel Good, eine, wie gesagt, britische.
6 Folgen.
6 Folgen sogar nur. Und ich habe jetzt 3 oder 4 gesehen. 4 habe ich gesehen. Ich mag's.
Reicht ja auch.
Läuft, im Briten bei Channel 4. Die Hauptdarstellerin oder die Hauptdarstellerinnen sind Mae Martin und Charlotte Ritchie. Die erstere, also Mae Martin, ist eine Stand-Up-Comedian. Heißt das Stand-Up-Comedian? Die, ja.
Sie macht Stand-Up-Comedy.
Ja, die macht Stand-Up. Wie heißt denn das?
Wir wissen, was du meinst.
Ja, na gut, dann wisst ihr halt, was ich meine. Also, Mae ist dort eine Comedian, eine Stand-Up. Ach, mein Gott, die macht da Comedy.
Sie macht Stand-Up.
Die macht Stand-Up, genau.
Einfach so rum.
Und Charlotte Ritchie, kurz George, die ist diejenige, die dort immer hinkommt und sie ganz toll findet. Und wie sich herausstellt, ist George, also alles zwei Mädels, eigentlich in einer Beziehung mit einem Mann, verliebt sich aber dann in Mae und so ist der Auftakt. Die beiden werden also ein Paar. Kleines Problem, Mae ist ehemalige Drogenabhängige und hat quasi da ihre Probleme. George will sich in ihrer gesellschaftlichen Blase noch nicht so ganz outen, ist da also sehr zurückhaltend, auch bei irgendwelchen sozialen Events, wenn man zur Hochzeit mit Plus One eingeladen wird, sagt sie zu mir, nee, geht nicht, und da entspinnen sich halt diverse Reibereien und kleine Probleme. In meinen Augen eine sehr, sehr sympathische Serie, wenn auch jetzt nichts besonders Neues, aber ich mag die beiden Hauptdarsteller, die spielen gut. Und kleine Besonderheit, oder die Mutter von Mae ist keine geringere als Lisa Kudrow, die dann immer mal sie auch anruft über Skype und fragt, wie es denn ihr so geht und was sie denn so macht. Und also wie gesagt, ich habe diese kleine Miniserie noch nicht komplett durch, aber halt, glaube ich, den größten Teil. Bin aber insofern gut angetan, weil sie eben diese verquere, wie soll man sagen, Beziehung dieser zwei eben ganz gut darstellt und diese ganzen Probleme, die sich daraus entspinnen und man immer auf diesen inneren Monolog von Mae halt, wie sie mit ihrem Problem umgeht, dann nachhängt und überschaut und nachguckt. Und Das hat mir also extrem gut gefallen. Ich hatte sie als eher Comedy-lastig ausgesucht, weil ich dachte, ich wollte was Kleines, was gerade in dieser Zeit die Leute so ein bisschen aufheitert, aber ist zwar hier und da vielleicht ein Hauch amüsant, aber eher nicht komisch, sondern eher eine kleine Dramaserie, die da ja die Protagonisten eben begutachtet und betreut und guckt, also wie die eine halt mit ihrer Drogenabhängigkeit klarkommt, wie die andere halt versucht, ihr Coming-out zu finden in irgendeiner Form. Und das macht die Sache für mich reizvoll. Nun weiß ich aber von den beiden anderen, fang mal mit Erik an, der ist da ganz optimistisch rangegangen. Hast du mehr als eine Folge geguckt? Du hast bestimmt, ne? Du hast, glaube ich,
auch eins. Ich müsste jetzt gucken bei Netflix, wie weit ich geguckt habe. Ich habe relativ weit eigentlich geschaut. wenn ich gewusst hätte, dass es nur 6 Folgen sind,
hätte
ich vielleicht sogar noch fertig geschaut. Aber sie hat mich nicht überzeugt. Ich kann sie nicht empfehlen, die Serie. Obwohl ich relativ weit geschaut habe, weil ich habe der halt immer noch eine Chance gegeben, weil die Darstellerinnen waren eigentlich ganz cool und ich finde die Grundidee auch ganz nett. Aber. Das sind echt viele Abers, die da kommen.
Was stört dich am
zum
meisten?
Zum einen, ich mochte die Idee, dass sie Stand-up macht, weil das hat man ja länger nicht in Serien. Zuletzt war es, glaube ich, bei Seinfeld oder so, wo immer mal so Stand-up-Parts drin sind, weil ich mag Stand-up-Comedy eigentlich, ja. Und gerade wenn es in der Serie die Möglichkeit gibt, dort einen Stand-up-Part einzubauen, bin ich voll dafür, weil das lockert einfach die ganze Folge auf, weißt du, da kannst du mal irgendwas im Stand-up-Part mit verwursten, komödiantisch, was du vielleicht so in den Dialogen vielleicht nicht rüberbringen konntest, ja. Aber was muss man sagen? Wir sehen sie einmal auf der Bühne in der ersten Folge, so ein bisschen auf
so ein
der
Bruchteil,
Bühne,
ja, klein, nur so angekratzt
mal
eigentlich.
Ganz kurz in der zweiten Folge, wo es nur heißt, so ja, das war jetzt nicht so, du hast gebombt und dann nie wieder. Also total verschenktes Potenzial von der coolen Idee. Dann, warum um Himmels Willen muss die auch noch ein Drogenproblem haben oder ein Alkoholproblem? Was soll das? Die Serie hätte auch so schon ganz cool werden können, wenn man sich wirklich darauf beschränkt hätte, okay, sie ist ein bisschen erfolglose Stand-up, hat aber ganz coole Ideen, aber und sie kriegen es nicht so richtig in der, weil die Freundin, die neue Freundin, die ist ja hier bei den High Society da über ihre Eltern und so weiter, die will sich halt noch nicht outen und so. Da hätte man so coole Sachen draus machen können, aber warum muss da noch so ein Alkoholproblem oder was sie da hatte, Drogenproblem aufgedrückt werden und dann das Ganze. Dieser ganze Beifang, der da noch mit reinkommt, diese ganzen Nebengeräusche, die Serie hat echt gut angefangen, wo man dachte, okay, ja, aber dann, wie ich es hier geschrieben habe bei uns im Dokument, hat sich zu sehr verzettelt und leider, muss ich sagen, also so wahnsinnig viel Potenzial gehabt und dann sich nach und nach einfach total verzettelt und viele Sachen, coole Ideen aus der Hand gegeben und in irgendeine Richtung weitergegangen, wo man dachte, okay, das ist jetzt nicht so, hätten wir besser machen können. Und ja, mal schauen, vielleicht gucke ich noch die Staffel fertig, weil es sind noch 6 Folgen. Ich glaube, ich habe schon 5 geschaut oder so.
Also ich kann das nachvollziehen, deine Kritik. Mir blieb es auch so, es bleibt dann irgendwann stehen, auch so beziehungstechnisch irgendwie, inhaltlich. Ach. Es ist halt kein Vorankommen, meiner Ansicht nach.
Ich fand es halt auch cool, dass die Serie auch ein bisschen schamlos ist, auch ein bisschen dreckig teilweise, ja, wenn sie erzählt, so, ja, sie hat ihren Umschnalldildo extra mitgebracht und so, ja, und weißt du, das finde ich halt wieder cool, wenn man da nicht sagt, ah, das kann man jetzt nicht in so einer Serie und so, wenn das hier, du weißt nicht, wo das ausgestrahlt wird und so, sondern wenn die einfach sagen, hey, wir haben jetzt hier so einen dreckigen Witz auf Lager, den wollen wir jetzt auch bringen, dann machen wir den auch. Das finde ich an sich total gut. Ich mag solche
dann
Serien.
War die Szene eigentlich cooler, wo sie dann vor diesem Sexshop steht mit ihrer Freundin, sich ja nicht geoutet hat und die dann diverse Ratschläge quasi von ihr annimmt, um die Beziehung irgendwie aufzulockern, weil sie es halt nicht schafft, ihre Partnerin so richtig zu befriedigen. Und dann erst sagt, nee, das geht natürlich überhaupt nicht. Und dann ist die andere weg, ne, die quasi in dieser High Society Blase mit ist. Und dann geht sie doch rein und lässt sich beraten. Das fand ich irgendwie, das war halt noch halbwegs witzig dann.
Ja, wie gesagt, aber war halt alles nur so halbwegs und man. Man muss sich, wir kennen ja gute Serien von Channel 4 hier, How Not to Live Your Life oder war das Channel 4? Auf jeden Fall IT Crowd war Channel 4. Da hat man halt wirklich nicht zu viel sich verzettelt, ja, sondern wirklich gesagt, okay, das ist witzig, da legen wir einen Punkt drauf, da legen wir einen Daumen drauf und nicht zu viel neben und da noch Drama reinbringen. Das muss doch nicht sein bei einer Comedy-Serie.
Ja, wie gesagt, ich glaube halt, das ist eher eine Dramaserie, keine Comedy-Serie. Ich dachte auch, es ist mehr lustig, aber sind die Anteile meiner Ansicht nach zu gering.
Aber dann, wenn du denkst, eine Dramaserie, dann ist es wiederum an manchen Stellen einfach zu lustig. Das geht dann auch nicht.
Alex, wie sieht es bei dir aus?
Gemeint lustig. Mal, ich meine, du kannst nicht eine Serie machen mit Stand-Up-Comedy, die dann Drama sein soll.
Ja,
Oh. Ja, sorry, Alex, jetzt bist du dran.
Nö, also wie gesagt, ihr habt ja schon rausgehört, meine leichte Lustlosigkeit an dieser Serie. Es ist einfach wieder mal komplett nicht mein Thema. Ich habe irgendwie keinen Bock zu erfahren, wie die beiden irgendwie zusammenkommen und wie die sich da als Paar dann da finden und dies und das und jenes. Und ich finde auch, ich weiß, ist einfach nicht meins. Es ist so, wie wenn du jemandem irgendwie eine Science-Fiction-Serie an die Hand gibst und der überhaupt nicht auf Science-Fiction steht und dann Star Trek gucken muss. So geht es mir ungefähr mit so einer Art von Serie, die sich einfach überhaupt nicht für mich erschließt und wo ich gar keine Lust habe, das mir anzugucken. Von daher fällt von mir da auch keine positive Kritik ab. Ich habe schon Schlechteres gesehen, das muss man auch zugeben, deswegen auch meine mittlere Punktzahl, alles gut. Für jemanden, der auf sowas steht und dem so Themen interessieren, okay, alles gut, aber für mich absolut nichts und ich gucke hier nicht weiter und es hat mich gefallen und nee, danke. Also da leider von mir keine Empfehlung, aber das beruht eher auf meinem Geschmack als auf der Serie an sich.
Ja. Machen wir einen Schlussstrich drunter?
In der ersten Folge, das war ganz süß, wie die sich kennenlernen, fand ich auch so. Wie gesagt, die erste Folge hatte so viel Potenzial, aber dann, es franzt immer mehr aus, leider.
Ja, die hat ja, also wie gesagt, sie hat schon was, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht so viele Folgen geguckt. Bei mir ist das immer schon so ein Indiz, ne, wie weit gucke ich, aber ich kann sie auch nur bedingt empfehlen. Ne? Also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, es gibt Besseres. Es gibt Besseres, auch bessere alte Sachen. Erik hat schon gesagt, wenn ihr wirklich was Lustiges haben wollt, auch in der Zeit, die IT-Crowd, habe ich letztens das wieder jemandem empfohlen.
Nee, viel besser. Auf Netflix gibt es jetzt Community, alle Folgen.
Ja, Community. Stimmt.
Oh, ich habe reingeguckt, ey, das ist furchtbar, das ist ja wie Drogen. Jetzt bin ich wieder angefixt, jetzt brauche ich wieder Community.
Da kann man auch prima hoppen, hin und her, da gibt es großartig.
Nein, das muss man schön nach und nach.
Also man kann auch prima jeder einzeln gucken, so meine ich das nur. Aber das ist trotzdem, das stimmt.
Und liebe Leute, falls ihr Community noch nicht kennt, ihr werdet plötzlich erkennen, wo Tausende von Memes herkommen, die ihr alltäglich mit euren Handys verschickt, hier mit dem kleinen Asiaten, der auf den kleinen Zettel guckt zum Beispiel oder so. Ja, unbedingt angucken, Community.
Dann kommen wir doch zur nächsten.
Ach, jetzt bin ich ja dran. Ja,
jetzt bist du dran. Die ist schon ein wenig älter, wobei ich nicht genau weiß, ab wann die bei Netflix
aufgeht. Ich bin älter.
Nein, du bist sowieso älter. Du bist der Älteste. Nein, die Serie ist älter. Da gibt es schon zwei Staffeln mit 20 Episoden und jetzt kommt die Besonderheit. Der Titel, mir wurde vorgeschlagen, also angezeigt, The Break, im Deutschen, jeder kann töten. Und man denkt sich, ja, britische Serie oder skandinavische oder sowas. Nein, es ist eine belgische Serie in der zweiten Staffel, die einen Ermittler, Peters, der da quasi mit seiner Tochter in irgend so ein Kuhkaff zurückgeht.
Heiderfeld,
okay.
Heiderfeld.
Und und da kommen ganz, ganz seltsame Dinge.
Hast du jetzt schon alles gesagt?
Eigentlich. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Wie hat es uns gefallen?
Der erzähl mal.
Erik. Ja, also du hast ja schon gesagt, also der Detektiv Johan.
Johan? Ich habe das nur, ich hätte es auch nicht anders ausgesprochen.
Genau. Der kommt halt zurück in das Gebiet, wo er schon mal gewesen ist. Ich glaube, als Kind hat er dort gelebt und kommt als Polizist dort zurück und wir erfahren dann so peu à peu, dass er wohl da irgendwie so einen kürzlichen Trauma erlitten hat und er ist dort in den Ort seiner Kindheit zurückgekommen, um irgendwie das Trauma zu bewältigen. Allerdings, als er relativ frisch angekommen ist und sich gerade mal so halbwegs eingerichtet hat, klopft es an der Tür, steht ein junger Mann vor der Tür, sagt, ey, hier, Sie sind doch Polizist, ich muss da hin, da ist eine Leiche und ich habe noch nie eine Leiche gesehen und ich habe da Angst, dass ich was falsch mache und bin total aufgeregt, können Sie mir nicht mal helfen, Sie haben doch da viel Erfahrung. Ja, und weil er eigentlich ja noch auf der Payroll von der Polizei steht, muss er da halt oder geht er da halt auch mit hin und sie finden dann einen Toten im Fluss, einen Schwarzen, wo sich dann rausstellt, der hat dort Fußball gespielt in dem Ort und man nimmt halt an oder die Ermittlungen kommen relativ schnell zum Ende, dass der sich wohl da von der Brücke gestürzt hat. Das ist wohl so ein beliebter Spot für Selbstmörder. Aber der Polizist zweifelt da so ein bisschen dran, dass das so ist mit dem Selbstmord und überlegt dann, dass es nicht so ganz sein kann und fängt dann an zu ermitteln und stößt dann halt immer tiefer oder immer weiter vor in die in die dortige Gesellschaft, wo sich dann teilweise Abgründe auftun, wo ein Stieg Larsson nicht besser es hätte schreiben können. Und da kommen wir auch gleich zu dem Thema. Also das ist eigentlich fast ein skandinavischer Krimi-Thriller, aber halt in Belgien. Also das ist wirklich so irgendeine Kleinstadt, irgendwie ziemlich verschlafen, und kaum piekst man da mal ein bisschen mit dem Finger rein, dann bricht die ganze Fassade zusammen und man sieht, was für Abgründe sich dahinter auftun, was da für wilde Sexspielchen laufen, wer da mit wem und was da für Weltanschauungen hinter verschlossenen Türen gepflegt werden. Und ja, eigentlich ist jeder ziemlich übel dort in diesem Ort, also fast wie bei Tiger King, also gibt es eigentlich keinen Guten so richtig. Man denkt da aber am Anfang immer, okay, jetzt, zum Glück hat sich diese Person der Sache angenommen, und dann stellst du fest, okay, das war jetzt auch keine gute Idee. Und man begleitet den Polizisten halt bei seinen Ermittlungen dort, wo er sich eigentlich dann immer unbeliebter macht und immer weiter vorstößt. Und also mir hat das ausgesprochen gut gefallen, muss ich sagen. Also
erstaunlich, Erik, erstaunlich.
Ja, ich mag ja eigentlich nicht so, so langsam erzählte Geschichten, aber ja, ich bin da voll dabei geblieben, weil das auch so, es war auch so gut gespielt von den Personen alles und diese Abgründe, die sich da auftun, wo man auch noch nicht weiß, okay, was ist dann so, was befindet sich da in der Hütte, und jetzt hat er endlich mal einen Durchsuchungsbefehl. Seid ihr da schon bei der Hütte? Nee, ne?
Ja, ja.
Ja. Achso, okay, ihr seid auch schon weit.
Okay. Warte mal, ich kann dir mal ganz kurz, also ich bin von der Serie tatsächlich diesmal nicht ganz so angetan, und das hat ja, ich weiß. Das hat jetzt nicht unbedingt den Grund, dass es eine belgische Serie ist, das wusste ich bis dato noch nicht, also als ich es gesehen habe, den Piloten, aber mich hat die Serie an was anderes erinnert, was ich auch sehr gut fand, und das war Top of the Lake, hatten wir vor Jahren auch mal besprochen, ist glaube ich auch bei Amazon Prime Video mit enthalten, und das hatte so einen ähnlichen Touch irgendwie, und deswegen, ich bin mir nicht, hat das irgendwas, läuft das dann auch so ein bisschen in Mystery, oder bleibt das, weil der Indianer am Anfang, das ist schon Boden geerdet komplett?
Leider gar nicht, ne.
Okay.
Nix Mystery.
Ja, vielleicht gucke ich doch nochmal weiter.
Es zieht dann bloß ziemliche Kreise, weil die Leiche, der hat ja bei diesem Fußballverein gespielt, das sind dann auch wieder irgendwelche Schlepper noch mit, die ihn da aus Afrika geholt haben, dann irgendwelche Spielerberater und dann natürlich auch diese ganze Gesellschaft, die es dort gibt, weil der ist dann wohl auch mit einer Schwarzpulverwaffe angeschossen worden, und dann finden sie raus, wer so ein Ding hat, und das zieht wahnsinnige Kreise dort, und irgendwie hat da jeder gefühlt, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt, also ich weiß noch nicht, wer es ist, ich kann jetzt nichts aus Versehen spoilern oder so, aber ich finde es ziemlich gut erzählt auch, so wie es aufgebaut ist und wie die Ermittlungen vorangehen, und es ist halt alles auch irgendwie so ein bisschen schlüssig, finde ich, was bei anderen Sachen, bei anderen Krimis, wo dann teilweise irgend so ein MacGuffin aus dem Hut gezaubert wird, so, okay, ja, das ist der entscheidende Beweis, natürlich, also lass uns mal zu der Familie XY fahren oder so, sondern hier ist wirklich so, die finden was und überlegen dann, wie kann das sein, und dann eine Spur oder sowas, und ja, fand ich ziemlich gut.
Wie viele Folgen hast du gesehen, Alex?
Ich habe jetzt noch zwei bis zum Staffelfinale, und also die Serie hat mich auch sehr überrascht, und die hat so einen schönen Spannungsbogen oder eine Entwicklung nimmt die so vor in sich, ne? Weil am Anfang so plätschert es so dahin, und dann, wie der schon gesagt hat, immer mehr Brandherde werden da aufgemacht und gezeigt, und die ist auch sehr, sehr vielschichtig, diese Story. Und dieser Le Commissar, der ist halt auch kein 0850, also kein Vorzeigepolizist, der ist, irgendwie ist der kaputt im Kopf, man weiß gar nicht warum, der sitzt dann auch immer bei dieser Psychologin dann in kleinen Shots, und man weiß gar nicht warum, was hat er denn gemacht, warum ist er denn dann irgendwie, ist er jetzt, war der jetzt vorher in der Klapse, oder geht er danach in die Klapse, oder warum ist das so, und das macht es total spannend dann mit Ablauf oder mit zunehmender Episodenzahl, und wie gesagt, der Kommissar, der verrennt sich dann auch immer in verschiedene Theorien und denkt, ja, jetzt hat er ihn, aber dann ist er auch wiederum nicht. Und dann hast du ganz strange, komische Personen da in diesem Dorf. SM-Leute und so Drogen-Junkies und Police und das. Aber alles plausibel. Irgendwie nimmst du alles ab und sagst, ja, das kann wohl alles sein. Ne? Belgien ist sowieso ein bisschen krankes Volk. Und,
der eine Jugendliche da, der die Partys macht, ne? Und der hat dann richtig, so ein seltsames, ne? Auswahlkriterium, wen er auf seine Partys lässt.
Ja, ja. Und dann auch seine Tochter, die da auch irgendwie ein bisschen, weil seine Frau ist dann auch ist irgendwie gestorben, man weiß auch nicht warum, lügt auch die Leute an, warum sie gestorben ist. Und er dann mit seiner Tochter da, pubertierende Tochter, auch schwierig, da passiert auch noch was dann. Und zum Ende hin, in den letzten Episoden, wie gesagt, ich habe jetzt die 8. zu Ende geguckt, da werden dir immer so Brückchen hingeworfen, du sagst, okay, das macht jetzt Sinn, das ist jetzt so und okay, das ist jetzt der Täter und dann ist es aber doch nicht, ne? Und dann kommt wieder was Neues ins Spiel und ich glaube, das kommt, geht auf ein sehr, sehr intensives Finale hin. Ne?
Die wollen ja auch noch irgendwie einen Staudamm bauen, ne? War da nicht
irgendwas? Ja, richtig, Staudamm, ja, und die Bürgermeisterin ist da auch involviert und dann dieser Staudamm-Fuzzi und also dann echt.
Müssen sie irgendwelche Häuser enteignen oder so?
Ja, oder? Richtig, ne? Und Spieler, Wettmafia und dies und alles. Und dann hat dieser schwarze Fußballer, der dann aber eigentlich im Fokus steht, die Mordermittlung. Also sehr, sehr komplex, sehr, sehr vielschichtig und nimmt an Spannung zu und ist so ein kleines Juwel, finde ich. Ne? Also habe ich auch noch nie gehört vorher und nie auf dem Fokus gewesen, aber das wäre so gut gemachte Krimis und Thriller. Mark ist hier echt gut aufgehoben und echt eine kleine Perle, die wir da ausgegraben haben, glaube ich. Und mir erschließt zwar noch nicht, warum das Ding The Break heißt, aber wird schon irgendwie einen Grund haben. Und ist ja, wie schon gesagt, auch schon die zweite Staffel verfügbar, die ich dann auch mit Sicherheit dann im Anschluss gleich weggucken werde. Also hier auf jeden Fall eine schöne, spannende.
Du kannst ja dann mal sagen, wie der Übergang ist. Das ist ja meistens bei mir so das Problem, wie es quasi dann von, also weißt du, wie machst du dann zweite Staffel
Fall draus? Und ja, abgeschlossener Fall und dann wird es wahrscheinlich einen neuen Fall geben, so könnte ich es mir vorstellen. Ne? Also die werden den Fall schon zu Ende bringen jetzt in der ersten Staffel. Wahrscheinlich wird er dann so der rote Faden sein, ne? Weil er, wie gesagt, er ist irgendwie in der Klapse. Irgendwas muss da jetzt passieren, warum der dann komplett ausrastet und in der Klapse sitzt, ne? Weil das muss irgendwie einen Grund haben. Und das ist das Spannende.
Ja, dieses Foreshadowing gibt es ja schon, dass er da sitzt und erzählt darüber.
Ja, genau. Ja.
Also nur mal kurz zur Erläuterung. Also im französischen Titel heißt La Trêve. Das meint so viel wie der Waffenstillstand. Also es ist nicht direkt The Break oder sowas, aber vielleicht so
die Unterbrechung der
oder sowas. Ja. Bitte?
Naja, the Break, also die Pause, die Ruhepause wahrscheinlich.
Ja, in dem Fall. Genau. Aber echt gut. Es hat auch ein paar sehr bewegende Szenen drin, wo sie dann zum Beispiel, da gibt es so eine ganz kleine Szene, die fand ich aber wahnsinnig gut gemacht. Da müssen sie zum Beispiel über Skype oder sowas, rufen sie dann die Eltern von dem an in Afrika irgendwo und so und müssen denen sagen, weil sie sind da ganz, weil der Sohn hat auch immer Geld geschickt und so und war ganz lieb und hat sich halt auf den weiten Weg da gemacht von Afrika da hoch, um da irgendwie sein Glück zu finden und hat da viele Strapazen auf sich genommen, dann müssen sie quasi die Eltern anrufen von seinem Gerät aus, ja, also das klingelt quasi als der Sohn und dann müssen sie denen sagen, dass der Sohn jetzt eben verstorben ist und so, das waren so kleine Szenen, die das wirklich, wo du denkst, boah, da haben die sich die Macher auch so richtig Gedanken gemacht und das passt doch alles, das ist jetzt nicht irgendwelcher Käse, wo sie dann irgendwelche komischen Apps oder irgendwas benutzen, die keiner kennt, sondern wird halt Skype ganz normal genommen, ne, und ja, also richtig gut. Gut gespielt auch, die Darsteller, und ich bin gespannt, wie es ausgeht.
Also muss ich auch sagen, die Szene war wirklich stark, weil
bist du auch
das,
schon?
Okay. Das ist doch ein Piloten, glaube ich.
Oder der zweiten Folge.
Achso,
oder so.
Zweiten, okay. Oder nein, ist relativ. Verschwimmt die fand Erinnerung. Ich auch gut, weil du halt auch merkst, dass das halt ein netter Kerl war. Sonst hast du halt immer so ein Mord, also ein Opfer, weißt du, und das sagt, der freut sich halt, dass er da unten ist jetzt und das schickt das Geld nach Hause und dann ist der Bruder dran und der holt seine Mutter ran und da bricht da so eine Welt zusammen und deswegen bleibt der Ermittler ja auch irgendwie auch dran, ne? Der kriegt halt irgendwann raus, dass das vermeintliche Opfer irgendwas gemacht hat, was es gar nicht gemacht haben kann, aus bestimmten Umständen. Und das macht die Sache halt spannend. Aber wie gesagt, mich hat halt für mich persönlich, ja, so die Nähe zu, also die Parallelen zu diversen anderen. Aber ich gucke eine zweite oder dritte Folge nochmal und mal gucken, vielleicht legt sich das dann. Ansonsten ist es ja super gemacht.
Sieht man erstmal, was da in Belgien so abgeht hier. Das wusste man ja bis dahin gar nicht.
Aber das gibt Pommes.
Wird ja bestimmt was Wahres dran sein hier.
Naja, wie auch immer. Belgien. The Break, im Grunde, auch wenn es bei mir die schwächste Serie war, für mich jetzt Daumen hoch durch das Team hinweg. Also unbedingt mal reingucken. selbst für Leute, die skandinavische Serien nicht so mögen wie der Erik, die gucken halt dann belgische, die aussehen wie skandinavische Serien. Da ist was dabei. Ansonsten Zero Zero hatten wir im Angebot, Feel Good, die Netflix-Comedy und The Break. Das waren die drei Serien dieser Episode. Beim nächsten Mal wird Quarantäne immer noch sein. Das geht zumindest bis Anfang Mai auf alle Fälle. Wir werden wieder drei Serien raussuchen. Ich denke, jeder von uns sucht wieder eine raus und dann werden wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Hat noch einer irgendwelche begleitenden Worte, irgendwelche Tipps für die Zeit der Isolation? Ja, man merkt schon.
Man kann bei Amazon Toilettenpapier bestellen. Nur so als
Tipp. Jawohl. Wollt bei uns bei dem auch wieder Toilettenpapier. Also entspannt sich.
Für die, die keins haben. Das geht auch mit normalen Lieferzeiten da offensichtlich.
Da hatte Steve Colbert letztens, Steve Colbert, Trevor Noah, also alle, die machen halt ihre Shows, Late-Night-Shows von zu Hause aus jetzt. Grandios, müsst ihr unbedingt gucken, vom letzten Mal habe ich schon empfohlen. Macht Spaß. Und jetzt eine Episode von Steve Colbert ist schon ein Weilchen her, der hatte dann mit so einer so einer Pappsäge, so eine Rolle Küchenpapier in zwei Teile geteilt und hat Klopapier produziert. Das ist schon cool.
Geht auch.
Oder Zeitung. Oder Gras. Oder was auch immer. Wie auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Habt ihr noch irgendwelche Tipps an Serien, die ihr in der Zeit der Quarantäne geguckt habt? Ich habe ja viel, viel weniger Zeit
aber als vorher. Ich kann eine Fast-Serie empfehlen.
Ein Film.
Der Weiße Hai gibt es jetzt alle Teile auf Netflix seit vorgestern.
Kann man die noch gucken eigentlich?
Der erste Teil ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Der funktioniert immer noch. Und den habe ich in diversen Editionen hier. Habe ich hier Blu-ray, DVD, das hast du nicht gesehen, alles. Also der erste Teil ist grandios, wirklich. Also ich finde den immer noch gut. Ja.
Fünf Teile gab es da?
Empfehlen. Was?
Da fünf Teile gab es da?
Oh, keine Ahnung. Also den ersten Teil, den kann man auf jeden Fall gucken. Und die anderen, die sind eher so unfreiwillig komisch.
So lala. Alex, hast du noch was, was du uns mit auf den Weg geben willst?
Ich gebe nichts auf den Weg.
Gut.
Heute hat übrigens der Darsteller von Biff Geburtstag, ne? Weil wir ja Zurück in die Zukunft durchaus zu schätzen wissen. Der hat heute Geburtstag.
Die haben wir auch letztens in irgendeiner Show mal gesehen, wo er mitgespielt hat. Egal. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Bleibt gesund.
Auf jeden Fall. Gesundheit. www.fortsetzungfolgt.net